Liebe Buster-Berlin-Gemeinde, auf geht's in den Buster-Wochenstart, 11.08.25. Ich bin Benjamin Golmer, hi.
Mein Name ist Marcel Joppe. Ein herzliches Hallo auch von mir zum Buster-Wochenstart. Willkommen zum einstündigen Sommerinterview mit Wumms 1 und Wumms 2.
Lieber Wumms 1, wie hast du denn die ersten 100 Tage verkraftet?
Die ersten 100 Tage dieses Jahres oder der Regierung, also wenn man jetzt mal auf die aktuelle schwarz-rote Bundesregierung guckt, ehrlicherweise habe ich das Gefühl, das ist viel weniger gewesen, weil ich meine, was haben die groß gemacht? Das passt auch in 3 Tage. Das ist meine subjektive Meinung. Auf der anderen Seite, die SPD ist für mich halt gefühlt irgendwie seit 20 Jahren gerade am Ruder, mal als großer, mal als kleiner Koalitionspartner. Es reicht, oder?
Ich bin kein großer Freund von absoluter Totalopposition und diesem Gehetze von dir, dass Friedrich Merz gar nichts getan und erreicht
nicht
hätte.
Nicht gar nichts.
Ich verteidige ihn ja immerhin im Punkto grundsätzliche Änderung der Migrationspolitik. Also das möchte ich denen schon zugute halten, dass sie an unterschiedlichen Punkten kleine, aber doch signalwirksame Entscheidungen getroffen haben. Also Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte haben sie abgeschafft, die Kontrollen an den Grenzen verschärft. Dann haben sie auch einen Abschiebeflug hinbekommen und behaupten, dass sie jetzt noch mehr Abschiebeflüge hinbekommen wollen. Also mein Gefühl ist, dass die CDU-CSU tatsächlich einen neuen Ton in der Zuwanderungspolitik gesetzt hat. Und das ja auch gegen einen SPD-Koalitionspartner, der das auf keinen Fall wollte.
Also tatsächlich kann ich beobachten, dass die Union deutlich mehr anschiebt als die SPD. Ich habe das Gefühl, dass die Sozialdemokraten eigentlich nur krampfhaft an dem festhalten wollen und verteidigen wollen, was sie mit Grünen und FDP teilweise durchgesetzt haben. Und alles, was sie jetzt ändern, mehr eine Art Rolle rückwärts für die wäre. Und deswegen sperren die sich gegen ziemlich viel. Natürlich wurde im Koalitionsvertrag viel festgehalten. Aber alles auch immer mit Zahlungsvorbehalt und so weiter, Finanzierungsvorbehalt. Die Union, ja, sie macht diese Stellschrauben, aber wenn wir das jetzt mal in Kontext von Wahlkampfversprechen setzen, von groß angekündigten Wirtschaftswenden, von riesig angekündigten Migrationswenden, ja, dann bleibt sie doch hinter den Erwartungen zurück.
Kulturstaatsminister Weimar, wer öffentliches Geld erhält, sollte nicht gendern. Nach dem Genderverbot in der eigenen Behörde drängt Kulturstaatsminister Weimar alle öffentlich geförderten Institutionen dieser Linie zu folgen.
Also das ist übrigens ein Bereich, der mir sehr gut gefällt, weil hier hast du ein besonders großes Aufeinanderprallen von Welten. Vorher Kulturstaatsministerin war bei den Grünen, jetzt ist es Union. Und das ist natürlich in vielen Bereichen eine Umkehr von dem, was bisher passiert ist. Und da macht es mir auch Spaß, den Herrn Weimar beim Denken zuzugucken. Was er da jetzt im Endeffekt erreichen wird, das weiß ich noch nicht.
Auf jeden Fall gibt es natürlich Reaktionen. Ich bin mir sicher, dass Katrin Göring-Eckardt war, die ich gelesen habe, weil ich ja wirklich nahezu alles verschlinge, was sie schreibt. Und sie schrieb dann irgendwas im Sinne von, also was heißt denn hier Kulturkampf? Ja, niemand schreibt irgendwem vor zu gendern. Und ich denke mir, warte, ich hab's sogar. Bestimmt habe ich es gleich. Katrin Göring-Eckardt. Das letzte Mal, dass mir jemand vorschreiben wollte, wie ich zu sprechen habe, waren es DDR-Bonzen. 1989 bin ich für die freie Rede auf die Straße gegangen. Wenn jetzt sogar öffentliche Förderung daran hängen soll, ob Herrn Weimar die Sprache gefällt, schränkt das die Freiheit massiv ein. Das behauptet Katrin Göring-Eckardt.
Also Entschuldigung, es geht ja um die Sprache im Allgemeinen und wenn ich mir dann, was ja auch damit zusammenhängt, wenn ich dann an die Berichte denke, wo Mittelständler verklagt wurden, weil sie in ihren Bewerbungen männlich, weiblich und nicht divers angegeben haben und da auch wirklich Geldstrafen nachher ausstanden, das ist doch tatsächlich eine Zwangsgenderisierung auch der Behörden und auch der Juristerei grundsätzlich. Und wenn dann Frau Göring-Eckardt sagt, wir machen doch überhaupt niemandem Vorschriften. Entschuldigung, das haben sie schon in ganz vielen weiten Bereichen getan. Auch übrigens durchs Gleichstellungsgesetz. Oder geh doch mal in Berlin auf die Straße, liebe Katrin, und dann gender mal irgendjemanden, der dir da auf der Kastanienallee in Prenzlauer Berg begegnet. Gender den doch mal nicht oder gender den doch mal falsch. Dann kannst du ganz schnell sehen, was wir hier von Sprachverboten dann tatsächlich haben, weil dann wirst du nämlich ganz übel angegangen.
Ich freue mich, dir heute in allen Nuancen zu widersprechen.
Oh, schön.
Auch wenn du natürlich generell immer recht hast. Die Nuance hier, ich würde auseinanderhalten, männlich, weiblich, divers, das ist eine andere Debatte als eine sprachliche Debatte ums Gendern. Da geht es nach meinem Dafürhalten darum, dass man in Ausschreibungen eben auch die Leute berücksichtigt, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen oder auch keins haben. ich bin mir sicher, dass es diese medizinische Ausnahme auch gibt. Wir sprechen hier sicherlich nicht über Hunderttausende in Deutschland, aber wir sprechen sicherlich über Tausende und ich glaube, dass die da eigentlich abgebildet werden sollen. Dass das dann missbraucht wird von manchen Leuten oder mutmaßlich missbraucht wird, das wissen wir beide. Ja. Aber um nochmal auf den Kern der ganzen Sache zurückzukommen, das hast du genau richtig angesprochen. Geh doch mal zu Bündnis 90 Die Grünen, geh doch mal zur Grünen Jugend, geh doch mal in den Kreisverband und dann gendere nicht. Dann kannst du ja gucken, was da passiert. Also deswegen ist Katrin Göring-Eckardt selbstverständlich für mich komplett unglaubwürdig. Und diese Behauptung, es gäbe hier keine Pflicht zu gendern, naja, dann schreib halt mal an Universitäten deine Bachelor- oder Masterarbeit und gender dort nicht. Dann kannst du tatsächlich mit Notenabzug bestraft werden. Also das ist keine Idee von Herrn Weimar, anderen vorzuschreiben, wie sie zu sprechen haben. Nein, das kommt natürlich aus dem selbsternannten progressiven Milieu. Und der Kulturkampf wurde nicht von Konservativen in die Welt getragen. Das lassen wir uns nicht bieten.
Ganz sicher nicht.
Wir, die das konservative Gewissen Deutschlands, Buster Berlin lässt es sich nicht bieten. Leute, wir sind in diese Ecke gedrängt worden. Wir fühlen uns gedrängt und genau von solchen Leuten wie Katrin Göring-Eckardt, die dann tatsächlich AsylbewerberInnen sagen, ArzthelferInnen, KrankenschwesterInnen, TerroristInnen.
TrainerInnen finde ich auch besonders gut.
Sehr schön war ja auch IslamistInnen oder irgendwie so, also wo ganz klar war, meine Güte, also in aller Regel sind es jetzt wirklich Terroristen und nicht TerroristInnen.
Gut. Aber also sagen wir es mal so, Katrin Göring-Eckardt, der glaube ich eh nichts, da gebe ich dir auch völlig recht. Und diese Debatte, meine Güte, ich glaube... Also ich persönlich habe mich noch nie als konservativ übrigens bezeichnet oder gesehen. Auf der anderen Seite würde ich auch ganz sicher nicht sagen, dass ich progressiv bin, weil das ist nun wirklich richtig fies für mich mittlerweile behaftet, unter anderem mit den Grünen. Ich bin einfach ich und ich sehe, was sich in den letzten 10, 20, 30, 40 Jahren, die ich auf dieser Welt bin, von einem Guten zu einem Schlechten gewandelt hat. Und dann kann man entweder sagen, ich möchte, dass sich Sachen wieder zurückdrehen. Das sehe ich tatsächlich bei der Gender-Debatte so. Oder ich möchte, dass sich Sachen anders weiterdrehen, dass sie vielleicht neu gedacht werden.
Marcel Joppa, die Stimme der Vernunft und Star im Film, ich einfach unverbesserlich.
Genau.
Ja. Also ich finde diese Gender-Debatte tatsächlich wichtig. Am Anfang habe ich noch versucht zu verstehen, warum man diese weiblichen Formen immer mitsprechen soll. Und habe dann auch gesagt, also wenn man jetzt Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sagt, dann verstehe ich das noch ein bisschen. Mittlerweile bin ich davon natürlich Gott sei Dank weggekommen. Ja. Das war eine Anfangsphase, wo ich versucht habe, es zu verstehen. Mittlerweile verstehe ich es aber nicht mehr und lehne es komplett ab. Ich lehne es komplett ab, weil es, wenn ich jetzt Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sage, wie es ja der ehemalige Kanzler Olaf Scholz getan hat und andere SPD-Politiker immer wieder versuchen, es wird einfach ein riesiger Rattenschwanz. Ich will es jetzt nicht vormachen, aber wenn du jetzt 6 Berufsgruppen aufzählst und immer die weibliche Form erwähnen musst, damit du irgendwem Genüge tust, das ist einfach echt lang. Das brauchen wir nicht. Punkt 2, das Bin-I, diese Stotterei, ist sowieso kompletter Irrsinn, weil du da ja häufig auch die männliche Form gar nicht richtig aussprichst.
Ja. Und es tut außerdem auch in meinen Ohren weh.
Es tut in den Ohren weh und es tut weh, zuzuhören. Du kannst ja einen Text von der Taz oder auch anderen Publikationen, die das machen, man sieht es ja zum Teil auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass diese Form von Gendern gewählt wird, du kannst die Texte ja nicht lesen. Und wenn du dann noch die armen Leute, die nach Deutschland kommen, aus Italien, Spanien oder Großbritannien und nur gebrochen Deutsch sprechen und Jahre brauchen, um so Sprache zu erlernen, wenn du die dann auch noch mit dieser Form von Verhunzung der deutschen Sprache traktierst, dann ist ja alles verloren. Aber nicht nur die. Es gibt ja auch noch Syrer, Afghanen, die selbst nach 5 Jahren noch nicht perfektes Deutsch sprechen. Die sind ja auch verwirrt von sowas. Das heißt, anstatt die Sprache noch verständlicher zu machen für die Millionen an Zuwanderer, die wir bekommen haben, verkomplizieren wir die Sprache und exkludieren diese Menschen weiter. Es ist natürlich desintegrativ, wenn man so gendert.
Hast du eigentlich mal mitbekommen, ich meine, wir leben jetzt in einer Stadt, wo uns auch immer mal wieder Nicht-Muttersprachler Deutsch begegnen. Hast du mal mitbekommen, dass einer von denen gegendert hat, wenn er Deutsch gesprochen hat? Also ich tatsächlich nicht. Gut, ich unterhalte mich selten mit, sagen wir jetzt mal, irgendwelchen woken Engländern, die irgendwie in Mitte dann mit mir Deutsch sprechen. Aber egal, ob es Türken, ob es Syrer gewesen sind, auch übrigens, ob es Ukrainer oder Russen gewesen sind, die Deutsch sprechen, vielleicht nicht perfekt, aber Deutsch sprechen, die haben auch nie gegendert. Also mir gegenüber nie. Vielleicht liegt es auch an mir.
Nach meiner Erinnerung hat mir gegenüber noch nie jemand in seinem normalen Sprachgebrauch gegendert in den letzten 15 Jahren. Selbst bei der Grünen Jugend haben sie damit gerade erst angefangen vor 20 Jahren.
Ich hatte letztens mal eine von den Jusos zu Besuch bei mir, eine Freundin von einer Freundin. Die hat tatsächlich ganz aktiv gegendert mit dem Bin-I und hat das so nach 10 Minuten dann sein gelassen, weil sie einfach nur blöd angeguckt wurde von allen Anwesenden.
Den entscheidenden Punkt haben wir noch nicht genannt. Der entscheidende Grund, warum man es nicht machen sollte, ist, dass jeder weiß, dass mit einem Arbeitnehmer jeder gemeint ist.
Ja.
Wir brauchen das nicht machen. Nur weil eine Minderheit meint, es würde irgendwas im Feminismus stärken, tut es nicht. Also wir brauchen es nicht.
Im Gegenteil, ja.
Krankenschwester, da kann auch jeder Pfleger mit gemeint sein. Kindergärtnerin, da darf auch jeder Kindergärtner mit gemeint werden. Also es gibt ja durchaus auch Berufe, wo Männer unterrepräsentiert sind.
Ja,
und
ja.
Die sind trotzdem, wenn man Kindergärtnerin sagt, ist auch der Kindergärtner gerne mit gemeint. Ey, ehemaligen Treffen von meiner Schule.
Mhm.
Super witzig. Ich war mit einem Kumpel da. Und der sagte, ich denke mir jetzt Namen natürlich aus, guck mal, da ist der Frank, ach cool, dass der da ist. Ich sage, was macht denn der Frank jetzt? Er ist jetzt Kindergärtner. Ich so, okay. Geh rüber zu Frank, Mensch, hi Frank, grüß dich und so, hey, wie geht's dir? Ja, alles in Ordnung soweit, ja. Und ich sage, ich hab gehört, du bist jetzt Kindergärtner, ist ja krass, so cool. Und ich dachte, das ist wirklich cool. Ein Mann, der Kindergärtner ist, ist doch cool.
Ja.
Da sagt er zu mir, nein, ich bin Diplom-Sozialpädagoge und leite eine Einrichtung der Kindertageshilfe.
Aha, und was machst du da? Ich bin Kindergärtner. Ja, das ist dieser, wie genau, Facility Manager. Und was machst du da? Ich bin Hausmeister.
Ich so, Frank, ich kann mich erinnern, als wir damals in der 10. Klasse duschen waren, war dein Schwanz 18 cm groß. Warum ist er jetzt noch bei 6? Also wirklich, dass man sich so aufspielen muss.
Ja, richtig. Ja, Wahnsinn.
Naja. Das waren gar nicht unsere Themen heute, Herr Joppa. Wir sind ja wieder abgedriftet hier. Nur weil ich die CDU-CSU verteidigen musste in der Regierung, weil ich sie so toll finde.
Ja, ja, ja. Aber wenn es ums Gendern geht, Entschuldigung, da platzt mir gerne mal der Kragen.
Ist ja auch richtig. Dann hören wir doch jetzt mal einen echten Konservativen. Das echte konservative Gewissen Deutschlands. Das Herz schlägt jetzt natürlich bei News. Und Julian Reichelt ist genau der Mann, der es verteidigt und er hat sich auch zu Friedrich Merz geäußert. Da geht es natürlich um den Hintergrund, Waffenlieferung nach Israel, ja oder nein?
Der Punkt, vollkommen unabhängig davon, wo man in dieser hochemotionalen Gaza-Debatte steht, ist doch einfach, man kann unserem Bundeskanzler kein Wort glauben. Unser Bundeskanzler ist ein unseriöser Mann. Unser Bundeskanzler ist unglaubwürdig. Unser Bundeskanzler ist nicht vertrauenswürdig.
Was war passiert? Vielleicht müssen wir das mal einordnen, wie wir immer so sehr ungerne sagen. Es ist so gewesen, dass Friedrich Merz sehr überraschend, muss man sagen, und meines Wissens auch zunächst erst einmal nur auf X, der Plattform, verkündet hat, dass Deutschland keine Waffen mehr an Israel liefern wird. Und das kam vor allem für Leute aus der eigenen Partei, aus der eigenen Fraktion, CDU und vor allem auch CSU, doch sehr überraschend. Das war vorher anders abgesprochen. Das war auch nicht mal ansatzweise von Herrn Merz so angekündigt gewesen, dass da eine Entscheidung überhaupt ansteht. Und da wurde doch sehr gemutmaßt, was möglicherweise unseren Kanzler da im Hintergrund zu diesem Gedankenumschwung veranlasst haben könnte.
Also, dass Julian Reichelt jetzt überrascht ist, dass man diesem Kanzler kein Wort glauben kann. Ach was.
Ach was.
Seit Monaten gibt es im Buster Berlin Fanshop ein T-Shirt, Friedrich Merz mit Pinocchio-Nase und so weiter und so fort. Wie er dieses Land verkauft hat an SPD-Grüne, nur um mehr Geld zu bekommen, um dieses Land in tiefste Schulden zu stürzen, was das größte Problem der nächsten Jahre für dieses Land sein wird.
Ja.
Das ist unvergessen und das ist unfassbar, wie er überhaupt an die Macht gekommen ist. Ja? Mhm. Und dass Merz dann Merz-Sachen macht, das überrascht scheinbar nur Julian Reichelt. Mich jedenfalls nicht.
Also, klang so ein bisschen so, als hätte Julian Reichelt im Vorfeld wirklich alle Hoffnungen auf Friedrich Merz gesetzt und wirklich die letzten Monate auch eng bei ihm gestanden und gesagt, ja, das ist gut, was er macht. Aber das hat mich jetzt überrascht. Also jetzt würde ich schon sagen, dass er möglicherweise, also Herr Reichelt.
Bitte. Ich sehe News aber überhaupt nicht als CDU-Sender. Jedenfalls nicht als Sender der aktiven, aktuellen CDU. Ich sehe News tatsächlich als echtes Oppositionsmedium und das bläst der CDU auch ordentlich den Marsch. Mir gefällt das im Moment ziemlich gut, was sie machen.
Ja, die sind für mich, wenn denn CDU-nah, vielleicht so ein bisschen Kohl-CDU-nah, würde ich sagen. Aber ja, mit Merz sicherlich nicht im Einklang.
Wir schweifen schon wieder ein Stück weit ab, aber das gehört alles dazu. News hat ja auch maßgeblich dazu beigetragen, dass Brosius Gersdorf, wenn sie Glück hat, noch irgendwo in Potsdam unterrichten darf. Ja? Aber dazu vielleicht gleich noch ein Wort mehr. Ich habe was Tolles rausgesucht. Friedrich Merz, Joppa hat es richtig dargestellt, keiner wusste, dass er das machen möchte, jedenfalls keiner in der CDU. Da gibt es ja irgendwie noch einen Sicherheitsrat, der darüber befinden könnte. Da gibt es ja einen Koalitionspartner, mit dem man eigentlich reden müsste. Da gibt es ja eigentlich vorgehen, wie man darüber entscheidet, wer Waffen bekommt und wer nicht. Aber ja. Friedrich Merz ist eigentlich kein Donald Trump, der jetzt per Dekret sagt, keine Waffen mehr nach Israel. Mhm. Und so war der ein oder andere in der CDU dann auch sehr überrascht. Und hier habe ich einen. Matthias Hauer heißt der Mann, CDU, parlamentarischer Staatssekretär im Forschungsministerium. Und er schrieb bei X am Freitag um 18.31 Uhr, da war die ganze Sache ziemlich frisch. Ich halte es für einen schweren Fehler und verheerendes Signal, dass Deutschland seine Waffenlieferungen einschränkt. Das hat der CDU-Mann Hauer am Freitag getwittert. Mhm. Ungefähr 48 Stunden später schrieb er dann, das begrenzte Aussetzen von Waffenlieferungen ist vertretbar.
Oh Mann, die personifizierte Wendehalstätigkeit. Ja, ja. Wahnsinn. Ach du, wenn der Chef das so sagt, ja, nee, dann bin ich da auch erstmal für.
Ja. Aber woher kam denn der Mut, am Freitag dem Chef zu widersprechen und dann am Sonntag das alles wieder einzufangen?
Ich glaube, dass er vielleicht gedacht hat, dass der Gegenwind gegen Friedrich Merz etwas größer wird und dass er vielleicht der Gegenwind sogar auch aus der SPD kommt oder zumindest größer ist vom Koalitionspartner. Das war aber wohl nicht der Fall. Warum war das nicht der Fall? Es gibt verschiedene Mutmaßungen und wir lieben Mutmaßungen. Deswegen wollen wir jetzt mit mal ein bisschen mutmaßen. Und die wahrscheinlichste Variante, die dem wohl vorausgegangen ist, scheint ein Treffen zwischen Lars Klingbeil, dem SPD-Chef und Finanzminister, und eben Kanzler Friedrich Merz gewesen zu sein. Es ist ja kein Geheimnis, dass die SPD sehr ungehalten gewesen ist, dass Frau Brosius-Gersdorf jetzt wohl nicht als Verfassungsrichterin antreten wird. Sie ist zwar selbst von der Kandidatur zurückgetreten, macht aber die Union dafür verantwortlich. Sie sagt, die Union sei ja einer rechten Propaganda aufgesessen, die eine Kampagne gegen sie gewesen wäre und das ging ja alles nicht. Und daraufhin ist die SPD eben sehr ungehalten gewesen. Es ist ja eine SPD-Kandidatin eigentlich gewesen. Und dann soll hinter den Kulissen der Finanzminister auf den Kanzler zugegangen sein und gesagt haben, so, also wenn ihr wollt, dass diese Koalition hier jetzt nicht sowas von zerbricht, dann müsst ihr uns einen richtig dicken Klumpen anbieten. Also ein richtig krasses Entgegenkommen in einem Punkt. Und da wird eben gesagt, das könnte genau das jetzt gewesen sein.
Ja, es gab ja auch einen Mirsch-Brief, das war auch, ich glaube am Donnerstag ist der aufgetaucht, aber ich habe am Donnerstag zur Kenntnis genommen. Also Mirsch ist der Fraktionsvorsitzende der SPD und der hat seinen Fraktionskollegen einen Brief geschrieben und da stand jetzt sinngemäß drin, also wir wissen überhaupt nicht mehr, worauf wir uns bei der Union überhaupt verlassen können. Leute, macht es euch klar, was diese Koalition wirklich in 100 Tagen geleistet hat und was sie nicht geleistet hat. Also es fing erstmal an mit diesem enormen Sündenfall, diese Mega-Verschuldung, die sie ja letzten Endes am Grundgesetz vorbeigetrickst haben. Ja?
Richtig.
Dann kam die Wahl zum Kanzler, die er im ersten Wahlgang nicht geschafft hat, sondern erst im zweiten Wahlgang, mit wessen Stimmen auch immer. Dann kam die Brosius-Gersdorf-Story und dann kam jetzt die Israel-Story. Die haben echt ein Problem miteinander. CDU und SPD haben echt ein Problem. Und das Krasse ist, dass es aus meiner Sicht eigentlich Probleme sind, die häufig selbst verschuldet sind. Und diese Probleme gehen noch gar nicht an die Ursache des Ganzen, an den Kern. Das, was hier Kulturstaatsminister Weimar macht, also das Genderverbot, das geht schon eher an den Kern. Mhm. Denn selbst der beschissene Kreisverband der SPD in Pankow hat mir seinerzeit Wahlkampfbroschüren zugestellt, in denen sie beschissen gegendert haben. Richtig, richtig dumm. So richtig dumm im Sinne von dümmer geht's nicht. Klar, sie haben Prenzlauer Berg da in ihrem Wahlkreis, vielleicht gendern die Leute da. Aber normale Bürger mit sowas zu belasten geht halt gar nicht. Das sind eigentlich die essentiellen Probleme von SPD und CDU. Wie geht man mit solchen Fragen um? Aber stattdessen streiten sie sich über eine Verfassungsrichterin. Und Herr Joppa, ein Wort noch dazu, wie das eigentlich gekommen ist. Ich erkläre das einfach mal in einem Wort, ja? Die SPD hat diese Frau nominiert. In Absprache vermutlich bereits im Vorfeld mit den Grünen. Die finden die ja beide mega klasse, richtig. Weil egal ob Kopftuch oder Impfung oder AfD-Verbot, die steht genau da, wo die linken SPD-Leute, die Grünen und die Linke stehen. Dann haben die das besprochen im Fraktionsausschuss. Und dann waren sich SPD und CDU einig, okay, die wählen wir. Spahn ist selber zu den Grünen gegangen und hat gesagt, ja, okay, das ist die Kandidaten, auf die wir uns geeinigt haben, die wählen wir. Am Montag gab es dann den Wahlausschuss im Deutschen Bundestag und da wurde sie ebenfalls durchgewunken. Mhm. Der Wahlausschuss hat also die Empfehlung gegeben, Brosius-Gersdorf zu wählen. Alles in Ordnung. Dann auf einmal wurde diese Informationskampagne über Brosius Gersdorf immer größer und immer mächtiger, was dazu führte, dass am Donnerstag schon ziemlich klar war, dass es ein enormes Problem geben kann und am Freitag die Union dann die Abstimmung ausgesetzt hat.
Ja.
Und jetzt zu meiner Zusammenfassung. CDU-Politiker scheinen relativ arbeitsfaul zu sein. Herr Hauer wechselt ja seine Meinung innerhalb von 47 Stunden komplett. Vielleicht, weil er sich vorher nicht informiert hat. Das ist meine Auffassung. Und bei Brosius Gersdorf war es wirklich so, dass meines Erachtens die CDU-Leute sich überhaupt nicht gekümmert haben, wer die Person eigentlich ist, sondern sie einfach im Vorfeld sparen und dann im Wahlausschuss durchgewunken haben.
Ja.
Weil es ihnen scheißegal war, was mit dem Verfassungsgericht passiert, weil ihnen scheißegal war, ob SPD und Grüne das Verfassungsgericht manipulieren und damit auch das Vertrauen in die Demokratie schwächen, war ihnen alles scheißegal, solange ihre Hinterzimmerabsprachen funktionieren.
Ja.
So war es nach meinem Dafürhalten. Und das ist das Gegenteil von Glaubwürdigkeit und meines Erachtens machen die einfach ihre Arbeit nicht und da würde ich ihnen am liebsten ihre beschissenen Diäten streiten. Entschuldige ich heute wieder so, aber die sind auch wirklich diese Politiker sind unverantwortlich und schlecht. Typische schlechtesten Auslese aller Markus Krall.
Aber es ist ja jetzt auch nichts Neues, zum Beispiel diesen Fraktionszwang und ähnliche Sachen, die gibt es ja schon immer. Dass Politiker, so die Idee dahinter, sich jetzt nicht in jede kleinste Unterlage einarbeiten müssen, vor allem wenn es eben nicht ihr Fach oder ihren Bereich betrifft und dass man sich dann auf das verlässt, was die Kollegen, die eben in dem Fachbereich drin sind, gesagt haben, empfehlen oder was die Fraktionsspitze empfiehlt. Das heißt, man muss diese Unterlagen nicht wälzen, sondern kann dann sich einfach nur die Hand hebend hinten hinsetzen und sagen, ja, das wird schon stimmen. Aber bei manchen Sachen muss man doch ganz genau hinschauen. Und gerade wenn es doch das Bundesverfassungsgericht eben betrifft, auch da, übrigens auch bei vielen anderen Themen. Und jetzt brodelt es also in der Unionsfraktion sowieso. Die CSU in Bayern hat auch gesagt, das war mit ihr überhaupt nicht abgestimmt. Und ich meine, das ist die Schwesterpartei der CDU. Die SPD fühlt sich liebkost und versucht trotzdem, und das ist ja das perfide, sie versucht einerseits, obwohl es genau ihr Ziel war, nämlich dass Waffenlieferungen nach Israel ausgesetzt werden, versucht sie es jetzt so darzustellen, als wenn auf den Friedrich Merz kein Verlass ist, weil erst Hü und dann Hot. Ja, Entschuldigung, aber das ist ja wegen euch Hot gewesen. Also es ist wirklich perfide.
Bei dieser Verfassungsrichtergeschichte gab es ja tatsächlich ein Korrektiv im besten Sinne. Und das war X und es waren die konservativen und rechtskonservativen Medien. Beim Kontrafunk wurde diese Frage schon locker anderthalb, zwei Wochen vor der Abstimmung diskutiert. Und wir haben bereits darüber berichtet, wer die Frau eigentlich ist. Und wir haben bereits dagegen angesendet. Dann kam ja dieser berühmte Tweet von Saskia Ludwig, der auch viel Aufmerksamkeit erregt hat. Dann kam News dazu. Und auf einmal wurde es tatsächlich zu einer Informationskampagne. Ob da immer nur Informationen, auch Desinformationen gelaufen sind, das sollen meinetwegen andere beurteilen. Aber es war klar, dass die Äußerungen von Brosius Gersdorf dann erst an das Licht der Öffentlichkeit gelangt sind. Und daraufhin haben Unionspolitiker sich erstmal damit beschäftigt und standen dann vor der Wahl. Wollen wir das wirklich zulassen, dass diese Frau Verfassungsrichterin wird? Stellen wir uns gegen unsere eigene Logik, gegen unsere eigene Überzeugung und gegen diese neuen rechtskonservativen Medien, die tatsächlich eine gewisse Reichweite mittlerweile erreicht haben?
Na klar, klar.
Und dann kam eben die Spahn-Aussage, naja, wir müssen erstmal die Doktorarbeit prüfen.
Also das war wirklich ein ganz durchschaubarer Notnagel.
Ja, wobei das mit der Doktorarbeit ja jetzt in den vergangenen Tagen nochmal Schwung bekommen hat und möglicherweise nicht ganz ausdiskutiert ist. Also ich bin jetzt niemand, der Doktorarbeiten prüfen kann, aber es gibt da jede Menge Ansatzpunkte und ja, mal gucken, wie es da ausgeht. Ich hab zu der Causa Brosius Gersdorf, dann können wir das gleich abschließen, habe ich noch einen Reichelt, den hören wir nochmal rein.
Merzberger 2 war, dass er im Parlament...
Genau, er spricht von Merzberger. Das ist so ein neuer Witz von ihm. Also wie ein Rittberger, ein Merzberger. Aha. Das ist das, was wir als Pinocchio-Kanzler bezeichnen würden. Jemand, der erst das sagt und das macht.
Merzberger 2 war, dass er im Parlament sich zu der linksradikalen Ideologie von Frauke Brosius Gersdorf bekannt hat. Es wird hier mal gesagt, das hat sie aber gar nicht so geschrieben. Darum geht es gar nicht. Friedrich Merz wurde gefragt, können Sie es mit Ihrem Gewissen vereinbaren, eine Frau zu wählen, die für Abtreibung möglicherweise bis kurz vor der Geburt steht? Und da hat Friedrich Merz ja gesagt, ja.
Ja, hat er. In der Tat, genau so.
Ja, es war aber wieder so typische Politikerscheiße. Es war ja nur ein trotziges Ja, weil
ja,
er sich natürlich mit der Frage von, ich glaube, Beatrix von Storch überhaupt nicht auseinandersetzen wollte. Da kommt eine Frage von der größten Oppositionspartei, das blocke ich einfach ab, da bin ich einfach patzig.
Ja, ja. Übrigens, was mich jetzt sehr interessiert, wir wollen übrigens überhaupt gar nicht bewerten, ist das jetzt richtig oder falsch, dass man diese Waffenlieferungen eben
nicht mehr... Wieso? Bewerte doch. Ist richtig.
Ja, gut. Dann bewerte ich sehr gerne, aber ich möchte eins vorwegstellen. Ich frage mich nämlich, wie das praktisch umzusetzen ist. Also wird dieser Stopp der Waffenlieferung, wird das künftige Bestellungen betreffen, also wenn Israel jetzt kommt und sagt, wir brauchen übrigens noch 350 G36 Gewehre und dann sagt die Bundesregierung, nee, wir machen das jetzt nicht. Oder betrifft das Bestellungen, und die sind ja lange vorher häufig schon bestellt worden, die bereits in der Vergangenheit getätigt wurden. In dem Fall würde natürlich Strafzahlung fällig werden, weil wenn Deutschland nicht liefert und Israel aber bestellt hat und das bereits in der Vergangenheit ausgemacht wurde, dann müssen wir zahlen. Also wir ist wahrscheinlich dann wieder irgendwie steuerfinanziert. Das müsste man sich im Detail anschauen. Das ist erstmal eine Sache, die ich vorausstellen möchte. Das wissen wir im Moment nicht. Ob es richtig ist, Waffen in Kriegsgebiete zu senden, ich glaube, da haben wir uns schon häufig auch weitgehend schon zu geäußert. Ich finde, dass Waffenlieferungen in jegliche Kriegs- und Krisengebiete nicht nur scheiße sind, sondern dass Waffenlieferungen generell scheiße sind. Und dementsprechend natürlich auch dahin.
Du bist also gegen die Lieferung von Waffen nach Israel.
Ja.
Na siehst du. Das war doch eine klare Aussage.
Ja, aber übrigens auch gegen Waffenlieferungen überall woanders hin. Das ist konsequent.
Ja, Waffenlieferung an die Hamas würdest du jetzt auch nicht befürworten.
Ach nee, meins nicht.
Aber ist die Hamas nicht eigentlich eine Befreiungsorganisation?
Ja, total. Ja, ja. Nur wen befreit sie jetzt?
Ich weiß
eigentlich
gar nicht, ob man solche Sachen öffentlich sagen darf. Ich glaube, der Status der Hamas in Deutschland ist doch Terrororganisation, oder?
Ja, also zumindest deren Symbole durchaus auch, ja.
Es ist. Das ist witzig. Ich hatte tatsächlich
recherchierst du live?
Ich recherchiere live.
Das finde ich mal schön.
Hamas Terrororganisation. Muss ja wissen, was man sagen darf in Deutschland.
Ja, ist halt völlig richtig.
Ja, genau. Am 2. November hat Bundesministerin Nancy Faeser, die ist gut, die hat ja schon so einiges vor Gericht verloren, ja. Aber ihr Hamas-Verbot steht nach meinem Dafürhalten noch. Ja.
Big Mother.
Genau, also wenn man jetzt sagt, also das war 7. Oktober, war das eine gelungene Operation, dann könnte man sich nach meinem Dafürhalten auch in Deutschland strafbar machen. Da gibt es interessante Geschichten. Ich habe ja heute bei Aya Velasquez was gelesen. Mhm. Sie schreibt bei X, das hat der Journalist Anas al-Sharif aus Gaza noch vor 2 Stunden auf X gepostet. Jetzt ist er tot. Er wurde vor 1 Stunde mit seinem gesamten Al-Jazeera-Team von Israel in seinem Zelt zerbombt. Mhm. Also schreckliche Geschichte.
Bei dem muss man aber, also da habe ich mich am Rande mit beschäftigt, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, weil dieser besagte Journalist wird auch sehr zweischneidig gesehen. Also klar, muss man es grundsätzlich verurteilen, wenn irgendjemand weggebombt wird und dementsprechend sein Leben verliert. Bei dem Journalisten in Anführungszeichen sollte man allerdings sagen, dass er eigentlich ein Hamas-Vertrauter gewesen ist, nach allem, was mir bekannt ist. Es gibt auch viele Fotos und Videoaufnahmen, wo er mit Hamas-Mitgliedern und auch Führungspersönlichkeiten posiert und eigentlich auch hauptsächlich die Hamas-Sichtweise verbreitet hat. Also es scheint sich um ein Sprachrohr der Hamas zu handeln und dementsprechend wurde er möglicherweise weggebombt, weil er bei der Hamas gewesen ist. Das soll es aber jetzt bitte, bitte nicht gutheißen, ja?
Also das war jetzt hier die palästinensische Sicht verbreitet von Aya Velasquez um Mitternacht. Dann dachte ich mir, Moment mal, habe ich nicht gerade bei der Bild-Zeitung dazu eine Meldung gelesen? Mhm. Die israelische Armee hat bei einem gezielten Angriff in Gaza-Stadt am Sonntag den Al-Jazeera-Reporter Anas al-Sharif getötet. Nach IDF-Angaben war der Mann ein Terrorist, der unter dem Deckmantel eines Journalisten operierte. Al-Jazeera bestätigte den Tod seines Mitarbeiters. So, und dann findet man mittlerweile bei Twitter immer wieder die Aussage von ihm, die er getroffen hat am 7. Oktober. 9 hours and the heroes are still roaming the country, killing and capturing. God, how great you are. Übersetzt auf Deutsch. 9 Stunden und die Helden ziehen immer noch durch das Land, töten und nehmen gefangen. Gott, wie großartig du bist. Also geschrieben an dem Tag, an dem die Hamas und andere Gruppen Israel angegriffen haben. Nun, ja, und jetzt darf jeder seine Krieger wählen und sagen, auf welcher Seite er stehen möchte oder sagen, dass er das alles genau versteht. Ich kann es nicht genau verstehen. Ich würde mal sagen, wenn ich mich wirklich täglich rund um die Uhr mit diesem Konflikt beschäftigen würde, dann könnte ich möglicherweise Propaganda von Nicht-Propaganda trennen, aber es wäre immer noch schwierig. Ich glaube, dass sich hier Leute einfach für eine Seite entscheiden und dann genau diese Politik machen. Und das gilt ja für die Bild auf jeden Fall, genauso wie Aya Velasquez.
Du, man kann es ja auch mal differenziert betrachten, indem man differenziert Stimmen aus Israel mal zu Wort kommen lässt. Und damit meine ich ganz sicher nicht die Stimme von Benjamin Netanyahu, sondern beispielsweise auch, wie Militärvertreter sich zu verschiedenen Plänen geäußert haben. Und da gibt es durchaus die sehr große Sorge, wenn es darum geht, dass Herr Netanyahu ja sehr gerne den kompletten Gazastreifen einnehmen möchte und möglicherweise auch erst einmal für eine gewisse Dauer besetzen möchte. Natürlich sind diese Bedenken anderer Natur, als sie von Pazifisten oder Friedensaktivisten gemacht werden, wenn sie von der israelischen Armee gemacht werden. Die sagen nämlich, naja, also ich sag mal, militär- und waffentechnisch einnehmen könnten wir das Ding. Würden halt noch einiges an Material und möglicherweise auch Menschenleben auf beiden Seiten verschlissen. Aber es wäre bewerkstelligbar. Aber das zu halten, und da gibt es explizit auch die Aussage aus dem Militär, wir kriegen es ja jetzt schon nicht hin, diesen Gazastreifen adäquat mit Nahrungsmitteln oder medizinischen Gütern zu beliefern. Bei einer dauerhaften Besetzung eines noch größeren Gebietes wäre das auch noch mal viel mehr obsolet. Und diese Meinung finde ich auch nicht unwichtig.
Also diese aktuelle Debatte mit Friedrich Merz entzündet sich ja auch an der Frage, was will Israel im Gazastreifen eigentlich machen? Mhm. Und da geht es ja gerade eben um die Einnahme von Gazastadt oder dem ganzen Gazastreifen. Und es geht ja tatsächlich um die Frage, was passiert eigentlich mit den Menschen, die dort leben? Und da gibt es die Stimmen aus der israelischen Regierung, dass sie vertrieben werden sollen, dass sie da keinen Platz mehr haben. Und auch die Politik im Westjordanland ist entsprechend. Also meines Erachtens ist Real Talk, dass die israelische Politik auf die Vertreibung der Palästinenser aus dem gesamten Gebiet abzielt. Das ist für mich Real Talk. Und da kann man sich jetzt dahinter stellen und sagen, ja, das muss genauso sein. Israel muss das jetzt tun. Sie brauchen diesen Puffer. Sie können sich das Sicherheitsrisiko Palästinenser in der eigenen Umgebung nicht mehr erlauben. Und darum befürworte ich alles, was da passiert. Und da stehe ich konkret an der Seite Israels. Denn Israel repräsentiert den Westen in dieser Region. Israel repräsentiert das Judentum, aber ist uns assoziierter als der Islam. Und darum möchte ich, dass genau Israel dort so agiert. Das ist eigentlich ein klares Bekenntnis. Und ich glaube, dass dieses klare Bekenntnis so häufig nicht ausgesprochen wird, aber eigentlich dahinter steht. Und dass das für einige Leute übrigens auch ein Kampf gegen den Islam an sich ist oder gegen den radikalen Islam, gegen radikale Muslime. Und man unterstützt Israel deswegen, weil man der Meinung ist, Israel macht da, das hat ja unser Bundeskanzler auch mal gesagt, die Drecksarbeit. Und die Drecksarbeit richtet sich eigentlich gegen radikal-muslimische Organisationen. So, und ich glaube, das ist eigentlich die Position, die offen selten ausgesprochen wird, aber die im Hintergrund schwelt.
Häufig, bei vielen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite steht natürlich ganz klar, oder sieht man natürlich ganz klar, was für ein unglaubliches Leid in diesem Gazastreifen herrscht. Was natürlich darauf zurückgeht, dass die Hamas dort über viele Jahre, Jahrzehnte ein riesiges Netzwerk aufgebaut hat und quasi niemand, der irgendein Entscheidungsträger ist, an denen vorbeigekommen ist. Dass da ein Großteil der Bevölkerung auch mit involviert ist. In welchem Art und Weise, weiß man nicht. Was ich interessant und spannend fand, war der Vorschlag, ich glaube, der kam auch von der israelischen Seite und wurde auch von den USA mit unterstützt, dass die arabischen Staaten in der Region, und damit sind natürlich nur die gemeint, mit denen man gute Beziehungen hält, dass die perspektivisch im Gazastreifen, ob sie die Kontrolle übernehmen sollen oder zumindest erst einmal mit kontrollieren sollen, ist nicht ganz klar. Gemeint sind Ägypten und Jordanien etwa. Die haben aber gesagt, also eigentlich haben wir darauf gar keinen Bock. Also eigentlich möchten wir uns da gar nicht hineinbegeben in diesen Gazastreifen. Aber die Leute aus dem Gazastreifen aufnehmen wollen wir aber auch nicht. Ja, sind zwar Glaubensbrüder, aber da sind halt auch ganz schön viele Extremisten dabei. Und die wollen wir jetzt hier in Ägypten oder hier in Jordanien aber auch nicht haben. Also es ist wirklich eine sehr verfahrene Situation da gerade.
Es sind ja zwei Sachen. Also der Vorschlag, dass da jetzt andere Länder, Jordanien oder Ägypten, reingehen und dann da helfen, für Ordnung zu sorgen, ist ja was anderes, als dass die Palästinenser rausgehen in die umliegenden Länder.
Klar. Ja, ja.
Also es gibt ja noch einen weiteren Grund, warum Ägypten, Jordanien sagen könnten, die sollen da nicht raus, weil das ja eine Aufgabe des Gebietes wäre. Und warum sollten denn die Palästinenser den Gazastreifen aufgeben? Das passt ja nicht in die Argumentation. Aber noch ein Wort ergänzend zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn man jetzt sagt, wir müssen Israel mit allem unterstützen, was wir haben, denn das ist ja die einzige westliche Demokratie in diesem gesamten Kosmos, der sich da unten befindet. Soweit so richtig. Aber wenn jetzt eine westliche Demokratie fähig ist zu diesem Leid und zu dieser Zerstörung in Gaza, wie viel ist dann die westliche Demokratie an sich wert, wenn das eine westliche Demokratie ist? So, das ist ja eben das Gegenargument zu sagen, dass Israel der Leuchtturm ist. Das kann der Leuchtturm ja nicht sein, wenn er so ein Leid über die Region bringt. Das ist die Gegenargumentation zu dem, was ich gesagt habe.
Zumindest die israelische Politik oder die israelische Führung. Ja, richtig, genau. Und ich finde es auch völlig korrekt. Natürlich kann man Israel kritisieren, wenn man, wie wir damit, die israelische Politik oder israelische Führung meint. Ich finde, das darf durchaus getan werden. Und wie hat es Herr Krupalla auch gesagt? Kritik unter Freunden muss erlaubt sein. Und nur wenn man befreundet ist, dann kann man ja auch den politischen Gegenüber auf Fehler hinweisen. Ich glaube, so hat er es gesagt.
Ja, im Sommerinterview mit dem ZDF. Allerdings, also da fand ich ihn jetzt nicht ganz sattelfest in den Argumentationen. Ich fand das von Wolf Schmiese vom ZDF auch ganz gut rausgearbeitet. Grupalla wollte nicht darüber urteilen, ob das jetzt völkerrechtlich ein Verbrechen ist, was Israel macht, sprach aber davon, dass ja da Verbrechen passieren, die aufgearbeitet werden müssen. Also hat Grupalla gesagt, Israel begeht Verbrechen.
Aber er hat auch gleichzeitig, und da schließe ich mich auch an, er hat gesagt, das müssen aber andere bewerten als Politiker. Und da hat er ganz explizit unter anderem die UN mit ins Spiel gebracht und natürlich auch ganz klar Gerichte, die das als völkerrechtswidrig beurteilen müssen, weil vorher darf man es so eigentlich nicht nennen.
Und die israelische Armee würde das ja aufarbeiten, hat er gesagt. Also ich las in den vergangenen Tagen einen Bericht, dass die israelische Armee tatsächlich Untersuchungen anstellt, dass da aber in der Regel bei rauskommt, alles mit rechten Dingen gelaufen.
Ja, ach was.
Und wenn, ja eben, das ist ja der Punkt. Also wenn die israelische Armee das Handeln der israelischen Armee kontrolliert, dann kann man zumindest einen moralischen Konflikt so vermuten.
Ja, das ist wie die in der Ukraine im Moment auf die Suche nach Korruption im eigenen Land gehen. Und wer macht's? Die Regierung. Ja, gute Idee.
Ja, eben. Und wenn Grupalla sagt, und du hast es ja auch gerade gesagt, also das müssen ja andere entscheiden, das müssen internationale Gerichte entscheiden, hat der Wolf Schmiese vom ZDF meines Erachtens zu Recht darauf hingewiesen, dass es durchaus eine Antwort ist, die auch Politiker finden müssen. Also auch Politiker haben Rechtsbeistände, auch Politiker sind zum Teil selber Juristen und können auch das Völkerrecht dann entsprechend auslegen und müssen irgendwann eine Entscheidung treffen. Und
aber das passiert weiß man ja ständig. Denn wirklich, ja klar, aber weiß man denn wirklich, was an Kriegsfronten passiert und welche Daten hat man da überhaupt? Welche taktischen Einsätze liegen einem davor? Ich glaube, dass einem durchaus im Gazastreifen mehr israelische Daten als deutsche Regierung zur Verfügung stehen, als beispielsweise russische Daten im Ukraine-Krieg, der den Deutschen zur Verfügung stehen. Aber vieles weiß man ja auch einfach nicht. Deswegen finde ich es immer sehr schwierig, wenn man zum Beispiel sagt, bei dem Vorfall XY in Gaza-Stadt am so und sovielten. Da ist es zu einem Völkerrechtsverbrechen gekommen. Das ist tatsächlich eine juristische Einschätzung und die darf eigentlich ein Politiker, und wir hatten doch Ähnliches auch in der Ukraine, die darf ein Politiker nicht vornehmen, ohne dass es vorher nicht einen Gerichtsentschluss gegeben hat. Außer man sagt, vermutlich oder mutmaßlich völkerrechtswidrig. Das geht. Das ist tatsächlich ein Unterschied.
Okay, also weißt du, was wir komplett vergessen haben in unserer Debattiererei?
Nein.
In eigener Sache. Unser kleiner Mittelteil, Leute.
Machen wir doch gerne mal eine kleine Unterbrechung. Das stimmt.
Machen wir jetzt.
Liebe Basta-Berlin-Gemeinde, ihr wisst, wir machen das hier wahnsinnig gerne, dass wir einfach mal in alle Richtungen denken und uns auch ein bisschen Sorgen um die Meinungsfreiheit machen und deswegen auch einfach alles aussprechen, was uns da so in den Kopf kommt. Und das können wir nur mit eurer Unterstützung.
Wir bitten euch ganz herzlich, uns ideell zu unterstützen, gerne auch mit netten E-Mails oder Kommentaren. Und wer möchte und wer kann, der kann Marcel und Benjamin auch finanziell unterstützen, durch freigebige Zuwendung. Das heißt, es gibt keine Gegenleistung. Also ihr könnt nicht von uns verlangen, dass wir euer Klo putzen. Ihr könnt nicht verlangen, dass wir anfangen zu gendern deswegen. Ihr könnt nicht mal verlangen, dass wir nächste Woche noch eine Sendung machen. Aber so sind die Regeln, Leute. Ja. Aber wenn es euch möglich ist, wenn ihr es gerne machen wollt und könnt, dann per PayPal oder per Banküberweisung. Wir freuen uns sehr und sind euch sehr verbunden darüber. Und es gibt auch Leute, die unterstützen uns finanziell und schreiben nette E-Mails. Zum Beispiel der Michael, der hat uns geschrieben, habe heute wieder eure neue Folge gesehen und es war wie immer ein Manifest. Ich werde heute für die nächsten 2 Jahre meine BEZ-Überweisung fertig machen. Wenn ich richtig gerechnet habe, sind das 156,24 Euro.
Wow.
Michael, das ist eine Mega-Unterstützung, wobei ich deinen Rechenweg nicht nachvollziehen kann. Aber das ist wirklich mehr als genug. Das ist richtig toll. Vielen Dank, Michael.
Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist klasse. Das ist Wind unter unseren Flügeln. Und wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr auf basta.berlin. Das ist unsere Webseite. Da findet ihr auch die Folgen vom Donnerstag, die Folgen vom Montag, unseren kleinen Webshop. Alles da, was das Herz begehrt, schaut doch da gerne mal rein. Genau.
Dann haben wir jetzt unseren Instagram-Kanal gestartet. Bist du schon viral gegangen damit?
Noch nicht ganz, nein. Aber der ist ja auch noch in den Kinderschuhen. Und der ist zu finden unter basta_berlin auf Instagram. Und da haben wir kleine Videos, die wir aus den Sendungen rausschneiden. Aber da wird es demnächst auch noch viel mehr geben. Wir wollen natürlich ein bisschen da bei euch sein. Keine Sorge, das wird nicht so ein Spam, wo es da jeden Tag irgendwie x Meldungen gibt und das Handy nur noch vibriert. Nein, nein, nein. Das soll auch eine Art Visitenkarte sein. Und vor allem, dass ihr auch kurze Videos aus der Sendung teilen könnt. Und dann die Basta-Berlin-Gemeinde vergrößert sich. Das wäre doch schön.
Bei 10.000 Followern gibt es ein Bikini-Foto von Herrn Golme, habe ich gehört.
Ja, so viel ist sicher.
Letzte Sache in eigener Sache, unsere Weihnachtsfeier.
Wir haben so, so, so viele Bewerbungen von euch bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank für alle, die da mitgemacht haben. Aber jetzt müssen wir den Sack zumachen, Freunde. Weil sonst ist es auch irgendwie unfair, wenn der Sack noch größer wird und die Chancen für jeden irgendwie schwinden. Und ehrlicherweise, wir haben jetzt in, ich glaube, 6 Sendungen darauf aufmerksam gemacht. Jetzt machen wir den Sack zu. Ja? Und falls sich noch jemand melden möchte, kommt da möglicherweise auf eine Warteliste, das weiß ich nicht. Aber das ist wirklich berauschend gewesen, was da reingekommen ist. Vielen, vielen Dank.
Hier kommt die letzte Bewerbung, die noch im Sack drin ist. Und die kommt von Madeleine und sie schreibt, ich würde mich freuen, mit meiner lieben Freundin Silvia bei eurer Weihnachtsfeier dabei sein zu können, weil es für Silvia ein schönes Geschenk zu ihrem Geburtstag im Dezember wäre, den sie zum letzten Mal hier in Berlin feiert. Sie wandert im kommenden Jahr nach Peru aus. Das macht mich traurig.
Ja, zu Recht. Aber dann, liebe Madeleine, dann sollst du doch mit der Silvia am 20.12. nach Berlin mit uns zusammen Weihnachten feiern. Hiermit haben wir für euch schon mal das Ganze auf Go gestellt. Also ihr seid auf jeden Fall dabei. Herzlichen Glückwunsch zu diesen Tickets. Und alle weiteren, die werden wir dann in den kommenden Tagen aus dem Lostopf ziehen, wer dabei ist. Ich glaube, am Donnerstag werden wir nochmal 2 verkünden. Dann werden wir auf unserem Instagram-Kanal nochmal 2, 3 verkünden. Und wann haben wir gesagt? Am Freitag werden wir dann anfangen, die E-Mails an alle Gewinner zu verschicken. So wird's sein.
Die Basta Berlin Weihnachtsfeier. Der einzige Ort, an dem ich eine Frauenquote dulde. Und sie darf bei 60% liegen.
Wobei ich es spannend finde, mittlerweile bezeichnen es immer mehr als Weihnachtsfeier und ich glaube, vielleicht entsteht irgendwie der Eindruck, dass wir einfach alle um den Adventskranz rumsitzen und singen. Ganz so wird es ja nicht sein. Also wir werden ja tatsächlich einen Auftritt machen. Also wir werden eine Basta Berlin-Sendung dort aufzeichnen. Wir werden einen Interviewgast haben. Aber natürlich wird auch fürs Musikalische gesorgt sein und nach der Show wird es dann auch noch ein bisschen Musik und Tanz geben. Genau.
Aber weißt du, was mir gerade einfällt? Ich finde die Idee eigentlich ganz charmant, das ein bisschen weihnachtsfeiermäßig aufzuziehen.
Ja, natürlich wird es auch Weihnachtsatmosphäre geben. Hallo, ist 20.12. Ich bin doch der Basta Berlin Weihnachtsbeauftragte.
Wir müssen mal den Chef fragen da in der Musikbrauerei, ob die uns so eine Öltonne zur Verfügung stellen können. Der hat auch jede Menge Schrott da rumstehen. Können wir da nicht ein bisschen Feuer machen? Ordentlichen Pott Glühwein? Ja, ist doch mega.
Ja, das wird bestimmt möglich sein. Also es sind ja noch ein paar Monate, da machen wir uns so unsere Gedanken. Die schwirren sowieso schon ganz wirr durch unseren Kopf. Ich freue mich schon drauf.
Okay, ja gut. Also wir haben jetzt ja im ersten Teil ausführlich über Friedrich Merz gesprochen. Ich glaube, der wichtigste Hinweis war, dass im Raum steht, dass es eigentlich ein Deal ist zwischen der SPD und Friedrich Merz, dass man jetzt ein Zeichen Richtung Israel setzen soll, um eben halt die Palästinenser-Unterstützer in der SPD auch entgegenzukommen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und ich möchte gerne feststellen, dass es ganz klare Fronten gibt. Sofort springt die Bild-Zeitung gegen Merz, sofort springt News von Jürgen Reichelt gegen Merz und sofort springt Mannhardt von Apollo News gegen Merz. Mhm. Also das sind die ganz klaren Konturen, die man auch in der Medienlandschaft sehen kann.
Ja, und viele, viele alternative Medien stellen sich, ich würde nicht sagen auf die Seite von Friedrich Merz, sondern eher auf die Seite von Gaza. Aber das war auch ganz interessant.
Macht im Sommerinterview. Kommt was dazu morgen?
Also in meiner Sendung habe ich nichts darüber. Okay. So viel kann ich sagen. Aber vielleicht nochmal geschaut auf das Sommerinterview mit Tino Chrupalla, weil auch er wurde ja mehrfach von Wulf Schmiese gefragt, also stimmen Sie dem Bundeskanzler jetzt zu? Und da gab es natürlich kein klares Ja, weil sonst müsste man ja als AfD dem Kanzler zustimmen. Aber, und das habe ich ja vorhin schon einmal rausgearbeitet, hat Herr Chrupalla gesagt, dass eben die AfD gegen Waffenlieferungen in Kriegs- und Krisengebiete ist.
Ja, ja. Ja, also Chrupalla vermeidet es ja auch, eine klare Position zu machen. Und dieser Konflikt, ich meine, ihr wisst es ja, wie wir darüber sprechen, dieser Konflikt ist einfach wirklich geneigt zu Spaltung durch sämtliche Lager. Mhm. Deswegen will Chrupalla dazu nicht viel sagen. Ja. Ich habe einen Artikel in der Jungen Freiheit dazu gelesen, zu diesem Sommerinterview, dann auch die Kommentare darunter. Die haben ihn dann zum Teil schon aufgefordert, mal ein klares Bekenntnis zu setzen. Also Donald Trump hat ja ein klares Bekenntnis, total pro-israelisch. Und hier eben auch in den Kommentaren der Jungen Freiheit die Bitte an Chrupalla und die AfD, ein klares Bekenntnis, nicht unbedingt pro-Israel, sondern pro-islamistische Extremisten zu machen. Das wäre dann eine außenpolitische Position, die die AfD dann vertreten könnte. Aber wenn ich das schon sehe, welche Diskussion es da auch mit Maximilian Krah gibt zum Thema Muslime, sehe ich die AfD von der entschlossene Position da durchaus entfernt.
Interessant fand ich, also ich muss sagen, das Interview hat mir jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen, um das vielleicht jetzt erstmal vorsichtig zu sagen, was an verschiedenen Aspekten lag, weil ich finde, dass es ja eigentlich nur um zwei konkrete Punkte ging in diesem Interview. Das eine ist der sehr große Komplex Israel gewesen. Das hat, ich würde sagen, sogar die halbe Sendung in Anspruch genommen. Und das andere war so ein bisschen zerfasert. Also natürlich ging es auch um das Mitregieren und wie man denn da regieren will. Aber was mich ja, also tatsächlich, was mich persönlich als Bürger dieser Bundesrepublik Deutschland am meisten interessiert, ist, was wird die AfD denn machen, wenn sie ans Ruder kommt? Ob bei einer Landesregierung oder einer Bundesregierung. Mich interessiert da Außenpolitik tatsächlich irgendwie am Rande, ja, durchaus, aber vielmehr interessiert mich Innenpolitik. Und das ist übrigens sowohl im Interview mit Tino Chrupalla als auch im Interview mit Alice Weidel, finde ich, immer etwas zu kurz gekommen, weil die Journalisten, in dem Fall Wulf Schmiese, die beißen sich dann immer so an einer Sache fest und wollen dann unbedingt, dass da aber dann jetzt dann doch nochmal ein Ja oder Nein bei rauskommt. Da fragen sie auch gerne dreimal nach und dann fallen aber drei Themen wieder hinten rüber.
Ja, also hast du recht. Es ging vor allem um Außenpolitik. Chrupalla sagte ja, dass man mit Terroristen nicht verhandeln würde. Fand ich interessante Aussage. Denn was macht er denn dann eigentlich? Also mit der Hamas will er dann nicht reden. Was ist denn jetzt mit der neuen syrischen Regierung? Mit der will er dann sicherlich auch nicht reden. Einer der Führer der neuen syrischen Regierung war ja, glaube ich, bis März noch auf der Liste als Terrorist. Und mit den Afghanen, mit den Taliban kann er dann ja eigentlich auch nicht reden. Also das ist so typisch, ich mache jetzt mal eine kernige Aussage, ich rede nicht mit Terroristen, aber was ist denn, wenn Herr Chrupalla dann Innenminister ist und auf einmal abschieben möchte? Und zwar nach Syrien und nach Afghanistan, dann wird er ganz sicher mit den Taliban der syrischen Regierung reden und das sind ganz sicher dann eigentlich aus seiner Sicht Terroristen gewesen.
Oder man macht es wie die jetzige Regierung und redet über Dritte, wie über Katar oder so, Saudi-Arabien.
Aber gut, ja, ich fand es auch nicht, ich fand es in vielen Punkten eben auch nicht überzeugend, aber wo ich ihn überzeugend fand, weil er da auch eine Ansicht hat, die ich auch habe, ist in Sachen Ukraine. Mhm. Und da können wir ja mal kurz reinhören.
Im Endeffekt muss es darum gehen, Lösungen zu finden. Und Donald Trump und auch die amerikanische Administration macht das für ihre Interessen, die sie dort vertreten, ja durchaus richtig und wichtig.
Ist richtig, also richtig,
sie wollen,
dass
die Amerikaner, dass, was wir aktuell sehen, ist, die Amerikaner werden Rohstoffe bekommen als Deal. Die Russen werden Land und Gebiete bekommen und Deutschland wird die Rechnung bekommen.
Ja, und da muss ich auch sagen, muss ich ihm sehr beipflichten, Herrn Chrupalla, weil genau so sieht es im Moment aus. Und das hat ja Chrupalla auch nochmal gesagt, nämlich man muss das gar nicht gut finden oder klasse, welchen Deal denn da Donald Trump im Endeffekt ansteuert, weil dieser Deal natürlich das Beste für die USA herausarbeiten soll. Darum ist Donald Trump angetreten, Make America Great Again, darum wurde er gewählt und genau das macht er. Aber er will ja nicht das Beste für den Westen, das Beste für Europa, sondern das Beste für die USA. Deswegen macht er diesen Deal. Dass dabei aber ein Friedensabkommen herausspringen könnte, das sehe ich natürlich durchaus positiv. Dass das aber beinhalten wird, dass zumindest vorübergehend Gebiete im Osten der Ukraine, die jetzt bereits von Russen eingenommen sind oder vollständig besetzt sind oder auch größtenteils, dass die dann zu größten Teilen an entweder eine russische Administration oder eine Übergangsadministration gehen könnten, das gehört zum Teil der Wahrheit dazu. Und das ist natürlich etwas, was Volodymyr Zelensky in Kiew überhaupt nicht sehen will. Genauso ist er höchst verstimmt, dass er wohl nicht am Tisch zusammensitzen wird mit Wladimir Putin und Donald Trump. Übrigens auch nicht Herr Merz und auch nicht Herr Macron und auch nicht Herr Starmer werden dort sitzen. Die schmieden da ihre eigenen Pläne. Und ich will es gar nicht ausschließen, dass falls am Ende Trump und Putin sich die Hände auf einen Deal einigen und da ein Friedensschluss oder zumindest erstmal eine Waffenruhe stehen könnte, dass das wieder torpediert wird vom Westen, die sagen, das ist ein Scheißdeal, den machen wir nicht mit und wir beliefern die Ukraine jetzt weiter mit Waffen. Will ich nicht ausschließen.
Das ist ja das, was sie seit Monaten machen.
Ja.
Die Europäische Union bekämpft natürlich Donald Trumps Ukraine-Politik. Mhm. Und ich habe das auch gleich noch im Ton vom CDU-Mann Kiesewetter. Die AfD ist die einzige Partei im Deutschen Bundestag, die einen realistischen Blick auf die Ukraine hat. Tino Chrupalla ist der Spitzenpolitiker, der es konkret gesagt hat, was da eigentlich Sachlage ist.
J.D. Vance, der hat sich übrigens jetzt heute Nacht auch nochmal geäußert zu der konkreten Thematik und er hat gesagt, die Zeit der finanziellen Zuwendungen, der Förderung der finanziellen an die Ukraine ist vorbei. Es wird und soll kein Geld mehr für die Ukraine aus den USA geben. Aber Waffen dürften sie jederzeit abkaufen. Ne? Klar. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Das, was wir jetzt auch schon bei den Flugabwehrgeschichten gesehen haben, dass beispielsweise dann Deutschland, also im Falle von Deutschland, die natürlich der deutsche Steuerzahler oder der französische oder der britische, in den USA Waffen kauft und diese dann kostenlos an die Ukraine sendet, die nämlich übrigens gar nicht so viel Geld haben, sich dauernd neue Patriot-Abwehrsysteme zu kaufen. Und das, abgesehen davon, dass es natürlich nicht reichen wird und diesen Krieg auch nicht in irgendeiner Art und Weise wendet, sondern ihn nur weiter verlängert. Aber das ist etwas, was zumindest die USA jetzt nochmal konkretisiert haben.
Trump sagt, es ist nicht unser Krieg. Chrupalla hat es auch gesagt, es ist nicht unser Krieg.
Ja.
Wessens Krieg ist es denn dann? Es ist dann nur noch der Krieg der Ukrainer. Na, dann ist der Krieg ja quasi vorbei. Denn wie lange machen sie das dann noch? 6 Monate? Also wir haben aktuell, und zwar schon seit Jahren, eine militärische Situation in der Ukraine, die relativ klar ist. Es ist ein zähes Vorankommen, aber es ist ein Vorankommen der Russen. In unterschiedlichen Bereichen haben die Russen eine militärische Überlegenheit.
Ja.
Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Russland progressiv Schritte auf die Ukraine und die USA zugeht und sagt, wir haben ein großes Interesse daran an Frieden. Das ist übrigens für mich als Friedenspolitiker, der ich bin, auch eine klare Ansage an Russland und Putin. Ich sehe überhaupt nicht, dass ihr euch bemüht, diese Sache zu klären und zwar friedlich zu klären. Ich sehe überhaupt nicht, dass Russland da jetzt Waffenstillstandspolitik macht. Würde ich mir aber wirklich wünschen und verlange ich auch. Und deswegen sind wir jetzt in der strategischen Problematik. Mir reicht das jetzt langsam, genauso wie Donald Trump reicht es mir mittlerweile. Und aus meiner Sicht haben die Russen ja schon wichtige Kriegsziele erreicht. Sie haben eine größere Pufferzone erreicht und die Ukraine ist in extrem schwierigen Fahrwassern. Und wenn neu gewählt wird, dann wird Zelensky vermutlich auch nicht nochmal antreten oder nicht wiedergewählt werden. Also, ich erwarte auch von Russland, dass wir jetzt zu einer Einigung kommen. Und ich bin gespannt, wie Trump es jetzt versuchen wird zu organisieren.
Ja.
Und was im schlimmsten Fall wird Trump zu dem Schluss kommen, die Russen führen mich an der Nase herum und jetzt werde ich das machen, was ich mit dem Iran gemacht habe. Jetzt werde ich das machen, was ich mit der Hamas mache. Jetzt werde ich das machen, was ich mit den Houthi mache. Jetzt geht es um militärische Stärke. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen.
Ja. Was dazwischen, glaube ich, erstmal steht, ist das, was Trump ja grundsätzlich angekündigt hat und was ja auch nicht zuletzt wahnsinnig viel Geld in die Kassen der US-Amerikaner, also die Steuerkassen, spült, ist, dass alle Handelspartner Russlands mit Sanktionen belegt werden. Also Indien, China und Brasilien gehört ja auch dazu. Also eigentlich auch alle BRICS-Staaten, dass die mit massiven Sonderzöllen belegt werden, wenn sie denn weiter mit Russland Handel betreiben. Das trifft einerseits Russland, auf der anderen anderen Seite natürlich auch die Länder, die können sich das dann aussuchen, was sie eigentlich machen. Das wird natürlich auch geopolitische Konsequenzen haben, weil sich viele Handelspartner dann von den USA noch mehr abwenden. Sei es drum, das ist das, was Donald Trump als nächsten Schritt angekündigt hat.
An dem Tag, an dem das in Kraft treten soll, hat Indien eine vertieftere Zusammenarbeit mit Russland angekündigt. Also auch ein mächtiger Trump, auch die Vereinigten Staaten können den Bogen überspannen und müssen dann gucken, wie sich das geopolitisch auseinanderentwickelt.
Na klar.
Das ist doch am Ende, also wenn ich irgendeine weltpolitische Analyse des Ukraine-Konflikts abliefern sollte, jetzt nach über 3 Jahren, in denen wir uns das angucken müssen, würde ich doch mal sagen, wenn dieser Konflikt jemandem geschadet hat, dann in erster Linie der Europäischen Union.
Ja.
Denn die Europäische Union wurde tatsächlich darauf zurückgeworfen, was sie ist. Ein Verbund aus 27 Einzelstaaten, die alleine eine Wirtschaftsmacht haben, aber glauben, dass sie zusammen eine hätten. Und das haben sie nicht. Sie haben sich selber geschadet, sie haben sich von Rohstoffversorgung abgeschnitten, haben sich quasi selber sanktioniert, haben etliche Milliarden in diesen Konflikt gegeben, aber international keine Stimme entwickelt, die Gewicht hätte. Im Gegenteil, es ist zu ihren Nachteilen gewesen. Indien hat offen widersprochen. China lacht sich ins Fäustchen, macht weiter mit allen Geschäfte und freut sich über die Schwäche der Europäer und stößt genau da rein, wo die Europäer vorher gewesen sind, unter anderem ja an den Kfz-Handel. Also ich bin der Meinung, dass der Ukraine-Krieg die Europäische Union in entscheidender Weise geschwächt hat. Und das ist auch im Interesse der USA und dementsprechend hat der Ukraine-Krieg die USA bislang tendenziell gestärkt.
Es ist eine erschreckende wirtschaftliche Schwäche und allen voran natürlich in Deutschland. Im zweiten Quartal ist das BIP ja auch wieder im Minusbereich gewesen. Eine interessante Meldung, die ich am Rande gelesen habe, ist, dass die Zollpolitik, wir haben ja gerade erst, die EU hat ja gerade erst den Deal mit Donald Trump abgeschlossen, dass die noch eine ganz andere Auswirkung haben wird, wo du gerade China erwähnt hast. Vielleicht ist es dir oder anderen auch schon aufgefallen da draußen, dass Online-Händler wie Temu oder Shein, dass die massiv gerade noch mehr Werbung schalten als ohnehin schon hier in Deutschland. Das hängt damit zusammen, dass China, weil eben der US-Markt sich mit den hohen Zöllen immer mehr für die als Sackgasse herausstellt, noch viel mehr auf den europäischen Markt drängen wollen, als sie es ohnehin schon tun. Und es gibt diverse Analysen im Moment, die durchaus zu dem Schluss kommen, dass jeder dritte Arbeitsplatz in Deutschland durch die neue Wirtschaftspolitik Chinas in Gefahr sein könnte, weil Produkte, viel, viel mehr günstige und billige Produkte aus China auf den europäischen und da speziell in den deutschen Markt drängen werden und die Deutschen damit vertreiben, egal ob es Landwirtschaft oder Handwerkskunst oder was weiß ich ist. Und das ist übrigens auch eine Auswirkung von einem wirklich, wirklich schlechten Deal zwischen der EU und den USA. Aber natürlich auch von Donald Trumps Zollpolitik.
Ah, okay, haben wir Kiesewetter schon gehört? Ich glaube noch nicht. Lass uns den nochmal schnell hören. Also vor ein paar Tagen bei Weltnachrichtensender. Roderich Kiesewetter, Außenexperte und Sicherheitsexperte der Christlich-Demokratischen Union.
Europa ist für ihn völlig nachrangig. Das haben ja auch die Verhandlungen mit der Europäischen Union zu den Zöllen gezeigt, wo Europa wirklich das Nachsehen hat, leider. Aber wir sind nicht Teil der Lösung und das müssen wir tun. Wir müssen unbedingt klar machen, dass Europa an der Seite der Ukraine steht und wir sollten auch, wenn diese Verhandlungen so ausgehen, wie zu befürchten ist, das Heft selbst in die Hand nehmen und die Ukraine aus Europa heraus massiv unterstützen.
Also erstmal, wenn die USA als Unterstützer wegfallen, dann würde es Europa und da natürlich federführend UK, Paris und Berlin vielleicht einige Monate sicherlich mit massivem Steuergeld schaffen, die Ukraine weiter zu unterstützen. Aber ohne die USA ist das alles auf verlorenem Posten. Was man aber durchaus ja gerade sieht, und das war ja schon nach Merz Amtsantritt, wo er da mit Starmer und Macron und übrigens auch mit Donald Tusk zusammen schön mit Kameras begleitet Richtung Kiew mit dem Zug gedüst ist und mit dem Flieger. Und wo sie dann nachts noch den Donald Trump aus dem Bett geklingelt haben, vom Handy von Macron aus. Sie wollen da eine neue Einigkeit signalisieren. Ich weiß gar nicht, wie weit die tatsächlich existiert, aber sie wollen sie auf jeden Fall signalisieren, um mehr Stärke gegenüber Russland anzudeuten. Die Verteidigungsfähigkeit. Ich finde das wahnsinnig gefährlich und zusätzlich wahnsinnig teuer.
Kiesewetter analysiert, dass die Europäische Union praktisch kein Gewicht hat. Soweit so richtig. Aber was er dann fordert, ist ja, dass sie sich selber weiter in die Irrelevanz schießen soll. Diesen Konflikt auf Jahre hinweg fortschreiben. Denn er sagt ja auch, wie er sich das vorstellt. Und da hören wir auch noch mal kurz rein.
Aber unsere europäische Konsequenz muss sein, wir schließen uns zusammen und wir müssen alles tun, um die Ukraine zu unterstützen und damit zum Beispiel Luftverteidigung zu übernehmen über der Westukraine, das russische Vermögen aufzufrieren und komplett der Ukraine zu geben und drittens die Rüstungsindustrie anzuwerfen.
Also, das russische Vermögen heißt russisches Vermögen, weil es russisches Vermögen ist. Ja. Was Herr Kiesewetter hier macht, ist das Vertrauen in internationale Institutionen und Vorgehen massiv zu schwächen. Das machen sie ja schon seit Beginn des Krieges, als sie eingeschätzt haben, dass sie jetzt das Vermögen einfrieren können.
Ja, ja, klar.
Also das ist eine sehr massive und nicht einmalige Sanktion, aber es ist eher so eine Art neuer Trend, der auch schon aus den USA kommt, wo sie das mit dem Iran nach meinem Dafürhalten schon gemacht haben. Mhm. Aber entscheidend ist eigentlich, Luftraum überwachen im Westen der Ukraine. Was er damit meint ist, dass er will, dass deutsche Soldaten mit Flugabwehrraketen oder sogar mit Jets über der Ukraine fliegen und da dann zur Not auf russische Jets schießen.
Ja.
Also das ist eine klare Beteiligung an diesem Krieg. Und das kann man jetzt wollen, weil man verzweifelt ist, dass die Ukraine seit Jahren verliert. Aber es ist eine klare Kriegsbeteiligung. Wir sind sowieso im Krieg beteiligt. Ich finde es ja ganz gut, dass Leute wie Kiesewetter jetzt mal rauskommen und sagen, ich möchte gerne auf Russen schießen. Sollen sie das doch bitte sagen. Es hat das endlich gesagt. Wir müssen den Luftraum überwachen, damit schießen wir auf Russen. Aber das, was er da erzählt, ist so absurd, dass dieser Krieg, wenn es so geführt wird, noch viele Jahre gehen wird. Und auch dann wird er den Russen wahrscheinlich aus der Ostukraine, Südostukraine nicht vertrieben haben. Der hat überhaupt keine Alternative. Er hat nur heiße Luft.
Und am Ende werden wir genau da stehen, wo wir vor 2 Jahren, möglicherweise vor 1,5 Jahren schon gestanden haben. Nämlich, dass die Ukraine einige Gebiete abgeben wird, dass die USA Rohstoffe bekommen und dass wir nachher beim Wiederaufbau beteiligt werden und dass allerdings in diesen 2 bis 2,5 Jahren leider wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viele Menschen gestorben sind. Aber das Ergebnis, das Verhandlungsergebnis wird wahrscheinlich am Ende das gleiche sein.
So, und das sagen wir jetzt seit Jahren. Also ich habe doch von Michi, habe ich doch im Fanshop ein neues T-Shirt angefordert.
Ist angekommen. Möchtest du anziehen in der nächsten Sendung?
Basta Berlin hat immer recht?
Ja, genau.
Ja.
Basta Berlin und natürlich die Basta Berlin Gemeinde, die haben einfach immer recht. Also häufig.
Ja, ist natürlich ein Scherz, aber in dem Punkt, Leute,
so ist es.
Da haben wir das richtige Gespür gehabt. Also, das war's für heute. Erinnert euch an das, was wir vor 20 Minuten gesagt haben. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann macht das bitte. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür. Wir freuen uns auf tolle Wochen und Monate. Wir spucken richtig in die Hände. Wir werden in dieser Woche schon ein tolles Interview aufzeichnen für euch, das dann in unserem Urlaub kommen wird. Wir werden nächste Woche eine Live-Sendung machen, also live aufnehmen und dann auch ausstrahlen in unserem Urlaub. Ihr werdet keinen Donnerstag ohne uns haben. Das ist die Drohung. Dann haben wir Weihnachtsfeier. Also wir geben richtig Gas und wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
Das wird mega.
Super. Ich bin Benjamin Golme. Wir hören und sehen uns am Donnerstag wieder.
Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüssi.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.